Willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
Und dann dieses Thema. Ja, ja, klar. Also ich gesagt, wir wollen ja, dass die Leute sich wohlfühlen. Wir machen mal ein Thema, wo keiner sich drum streiten muss. Dem stimmen alle zu. Nur die Liebe zählt. Da kann ja keiner gegen sein. Ja? So blöd kann einer allein gar nicht sein, als dass er gegen das Thema wäre. Also gibt es da endlich mal ein Thema, selbst hier bei eurem Open Air, ich will ja nie erzählen, wie ihr darauf kamt, dass die Leute sich nicht streiten. Nur die Liebe zählt. Ich bin gehorsam, es ist eine große Ehre, in die Grafschaft eingeladen zu werden hier und habe natürlich sofort Ja gesagt. Das Thema wurde hier von dem Hohen Rat beschlossen. Ich habe natürlich mit dem Kopf genickt und sofort in Demut gesagt. Und dann kam die Zeit, dass ich mich vorbereiten musste. Und dann habe ich gedacht, was haben die sich nur gedacht? Ich weiß nicht, wie ihr gekommen seid. Das ist ein Thema, sowas Erschreckendes habe ich schon lange nicht mehr serviert bekommen. Gewohnt, wie ich das bin, weil ich jetzt seit 70 Jahren Jesus nachfolge, ziemlich genau, ich war 14, als das anfing, und bin erstaunlicherweise turne ich immer noch auf dem Globus rum, kein Mensch weiß das, warum, aber habe ich gedacht, schaue ich in die Bibel, um irgendwas zu diesem Thema Vernünftiges zu sagen. Das erwarten die Leute auch von mir. Und dann habe ich einen klassischen Text gelesen, das Hohe Lied der Liebe im 1. Korinther 13. Das kenne ich ja schon als Pfarrer, weil bei der Trauung, wenn Leute getraut werden wollen von unser einem und so, dann ein klassischer Text, den sich die Brautpaare dann wünschen, ist natürlich das Hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13. Also guckst du nach, ich serviere es euch. Ich weiß nicht, ob ihr eure Bibel mitgebracht habt, das könnte von Gewinn sein. Oder wenn ihr Bibel auf dem Handy habt, dann könnt ihr getrost die Bibel mal mitlesen. Ich werde nämlich eine ganze Menge Bibel vor euch vorlesen. 1. Korinther Kapitel 13. In dem Kapitel davor hat der Paulus gesagt, ja, die Gemeinde ist toll und wir sind wie ein Leib des Christus mit vielen Körperteilen und jedes Körperteil hat eine Aufgabe und das muss so gut zusammenpassen und es gibt so viele verschiedene Begabungen. Aber leider klappte das in der Gemeinde in Korinth überhaupt nicht. Sie hatten sehr viele Begabungen, sie waren sehr verschieden, es war sehr viel Reichtum. Aber sie hatten eine Menge Krach und Rivalität und Ärger und Vergleichen und kamen hinten und vorne nicht miteinander klar. Das kann man alles nachlesen in der Bibel. Und dann schildert Paulus, wie das eigentlich gehen sollte. Und dann sagt er, eins will ich euch noch sagen, das ist das Wichtigste, um damit irgendwie zurechtzukommen. Es ist ja bis heute kein anderes Problem, wir scheitern am Reichtum. Christen sind so begabt und so reich und so verschieden, dass einer mit dem anderen nicht klarkommt. Und wo du hinguckst, ist Knatsch und Knatsch und Knatsch. Und dann sagt er, also ich will euch noch einen besseren Weg zeigen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das siehst du als Pastor, als Evangelist und sagst, da kannst du dir gleich die Kugel geben. Sag es gleich. Wir laden dich ein als Redner und wollen eine spannende Predigt haben. Redest mit Menschen und mit Engelszungen. Gott guckt dich an und sagt, weißt du, ob die Leute dir zuhören und ob du was gut reden kannst, zählt bei mir überhaupt nicht. Wenn du nicht die Liebe hast, dann ist alles, was du sagst, Blech. Blech! Jo, habe ich gesagt, das ist mal was. Wer sagt denn, das kenne ich mein Leben lang, ich mache das ja ein paar Jahrzehnte. Bin bei keinem Mal, wenn ich auf eine Kanzel gestiegen bin oder auf ein Podium gestiegen bin, sicher gewesen, rede ich jetzt aus Selbstdarstellung, aus Wichtigtuerei, um die Leute zu beeindrucken, oder aus Liebe? Es ist wirklich Liebe zu den Menschen und zu Jesus. Wenn davon hängt alles ab, sonst ist alles Blech, sagt Paulus. Dann denke ich, ja mal, gut, also vielleicht, es gibt ja auch andere Christen, die nicht nur wie unser einer nur redet. Geht's denn weiter? Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste aller Geheimnisse, also richtig gute Theologie und charismatisch begabt mit der Gabe zur Prophetie sogar. Also wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte, also so richtig so ein Pionierglaube, der weltmissionarisch alles knackt und bricht und Gemeinden gründet und sie explodieren, Berge versetzen, weil ich Glauben hätte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Nicht nur, so wäre das alles, was ich da tue, nicht, sondern ich bin nichts, null, nichts, nichts ohne die Liebe. Tja, das ist eigentlich gut, also Reden ist nichts, Erkenntnis ist nichts, auch dieses ganze Primorium ist nichts. Es muss an der Tat liegen, es muss an der Tat liegen. Das, Moment, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen. Das nennt man Social Marketing. Tue Gutes und rede darüber. Ja, Sie lachen. Das ist ein betriebswirtschaftliches Erfolgskonzept für Unternehmen. Das war nicht nur als gieriger Kapitalist, der in der Öffentlichkeit steht, der sein Geld verdienen will, sondern dass man mit seinem Betrieb was Gutes tut. Tue Gutes und rede darüber. Weißt du, hier, meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Also, der Paulus ist entschieden der Meinung, nur die Liebe zählt. Das Erschreckende daran ist, die Kehrseite der Rechnung heißt, was alles nicht zählt. Und wenn ich das angucke, was hier alles nicht zählt, wenn die Liebe nicht dabei ist, dann ist das schlicht alles, worum ich mich in meinem Leben sonst bemühe und was ich tue. Und wo alle, die mich beobachten und hören, nicht von außen beurteilen können, was ist mein Motiv? Suche ich mich selber? Suche ich die Anerkennung der Leute? Suche ich den Erfolg? Was suche ich? Ist es Liebe? Kannst du das sehen? Könnt ihr das sehen, aus welchem Motiv ich jetzt rede? Kannst du das sehen, wenn einer in einem Bibelkreis oder einer Gemeinde seine Lehre verkündigt, aus welchem Motiv? Kannst du das sehen, warum einer soziale Dienste tut, als Krankenschwester oder als Arzt oder als Sozialarbeiter? Oder in der Drogenhilfe oder wo auch immer, kannst du das sehen? Wir sagen doch, dass die Tat zählt. Nein, das glaube ich. Nur die Liebe zählt. Das. Wo geht es denn? Was ist denn dann Liebe? Okay, dann kommt dahinter genau die Erklärung. Was ist Liebe? Ich lese es mal. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe höret nimmer auf. Diese Liebe gibt es dann nicht. Wo denn? Die Liebe höret nimmer auf. Gut, das ist in schmalzigen Liebesliedern kommt das vor. Da schwören die einander, dass die Liebe nie aufhört. habe noch nie ein Paar getraut, das gedacht hat, ihre Liebe könnte aufhören. Aber ich habe in Seelsorge solche Paare getroffen, die sich heiß geliebt haben und die nachher nicht mehr in der Lage waren, miteinander nüchtern und halbwegs höflich ein Gespräch zu führen. So tief war der Hass der gegenseitigen Ablehnung. Wenn irgendetwas aufhört, dann Liebe. Und das ist das Schicksal Europas. Warum sage ich, ist das Schicksal Europas? Weil in der westlichen Kultur Europas, Nordamerikas, seit 200 Jahren wir uns entschieden haben, das ist eine langsame Entwicklung gewesen, die bestimmt heute, ob wir wollen oder nicht, alle unser Denken, auch der Christen. Seit 200 Jahren verstehen wir Liebe als Gefühl. Und wenn Liebe ein Gefühl ist, das über uns kommt, dann geht es irgendwann. Dann kannst du machen nichts, dann musst du gucken zu. Da sagt Jesus, soll seine Feinde lieben, der sagt, der spinnt, obwohl ich kann doch nie mich nicht zwingen, Liebesgefühle gegen jemanden zu haben, der mich verletzt, der mich hasst, der mir Böses getan hat. Das ist doch nicht möglich. Ich kann das doch nicht, wenn ich mich bemühen würde, wäre das doch Heuchelei. Wir verstehen Liebe als Gefühl, und wenn das wahr ist, dann ist die größte Wahrheit es, sie hört auf. Denn Liebe ist hormonbedingt, das ist beim Verliebtsein, das ist ein Rausch, das kommt über dich und es dauert beim Menschen 2 Jahre, wenn es gut geht, dann ebbt das ab. Und dann kommt raus, ob du dich entscheidest, mit diesem Typ zu leben, auch mit seinen negativen Seiten. Denn Liebe ist in der ganzen Welt und immer schon nie zuerst ein Gefühl, sondern zuerst eine Entscheidung und dann eine Tat. Und dann auch noch, wenn es gut geht, ein Gefühl. Nur wir haben seit 200 Jahren bei uns, und die Christen auch, behaupten, leben so, Liebe ist zuerst ein Gefühl. Aber ein Gefühl ist alles Mögliche und sehr schön und sehr wichtig, aber nie von Dauer. Gefühle sind nie von Dauer. Die hören auf, deshalb gibt es diese Liebe nicht. Die Liebe hört nimmer auf. Deshalb gibt es diese Liebe nicht, die langmütig und freundlich ist, die sich nicht eifersüchtig ist, die nicht Mutwillen treibt, die sich nicht aufbläst, die sich nicht ungehörig verhält, sie nicht das eigene sucht. Liebe sucht sich selbst, die Befriedigung. Und da alle ahnen, dass man Liebe ohne Liebe nicht leben kann und dass sie einem wegrutscht und man sie nicht halten kann, wenn sie ein Gefühl ist, sagen sie, wo pumpe ich mich wieder auf? Wie soll ich mich wieder aufpumpen? Und da ist die neue Theorie der humanistischen Psychologie heißt, liebe dich selbst. Nur wenn du dich selbst liebst, kannst du andere lieben. Und das steht angeblich schon in der Bibel, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Du solltest dich selbst lieben, du pumpst dich auf, das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Du pumpst dich selber auf, natürlich, und hoffst, dass du dadurch, du spürst, wenn dir die Liebe weggeht und wie du sie nicht retten und halten kannst und nicht wieder aufbauen kannst. Und du sagst mir, die Leute sagen mir, wie kann ich das wieder rumdrehen? Ich möchte es doch. Ich sehe, wie ich es verliere. Ich habe es nicht. Es hört auf. Lieb dich selbst, sag ihm. Pump den platten Reifen wieder auf. Lieb dich selbst, vielleicht kannst du dann die anderen ein bisschen besser wieder lieben. Das ist eine verzweifelte Notlösung, die erkennbar nicht funktioniert und die trotzdem, weil wir keine andere Lösung haben, pausenlos, heute sogar unter Christen gelehrt und angeboten wird. Mangels einer besseren Lösung. Denn Liebe hört auf. So, jetzt sitzen wir im Kladderadatsch. Ich habe das Thema nicht gewählt. Ihr habt das Thema gewählt, nur die Liebe zählt. Jesus, die Bibel sagt uns, was Liebe ist. Sehr realistisch. Nicht schmalzig, nicht sentimental, nicht oberflächlich. Oberflächlich ist man immer dann, wenn man im Rausch verliebt ist, dann will man all die Realitäten, die unbequem sind, nicht sehen, nicht wahrhaben. Das kommt aber, wenn die Schokoladen sind. Seite abgelutscht ist, kommt irgendwann das Bittere raus. Mit der Wahrheit wird jeder konfrontiert. Das kannst du, musst du leider abwarten. Und hier sitzen genug graue Häupter und noch solche, die noch nicht grau sind, die das schon bitter erfahren haben in ihrem Leben, dass man, wie das sich anfühlt, wenn die Schokoladenseiten abgelutscht sind und die Bitterkeit des Lebens rauskommt und die Sprüche nicht mehr zählen. Ich sage jetzt mal, wo gibt's denn solche Liebe? Wo gibt's die bei mir? Gibt's sie nicht. Und es kommt noch schlimmer. Ich dachte, frage ich doch mal, jetzt war das der Apostel Paulus, jetzt frage ich doch mal Jesus, was hat er zur Liebe gesagt? Und er sagt tatsächlich, nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt. Und so schlimm hätte ich mir das gar nicht gedacht, gewünscht. In Matthäus Evangelium Kapitel 25 berichtet Jesus, wenn das die Welt zum Ziel kommt, wird er, Jesus, kommen als der Weltherr und Weltrichter und er wird gerecht halten. Der Menschensohn ist der Bibel der Ausdruck für den Weltrichter und Weltherrn nach dem Propheten Daniel Kapitel 7. Und in Matthäus 25 sagt Jesus, ich lese das wörtlich vor, weil was soll ich das umschreiben? Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel lest. Ich beobachte, dass selbst Leute, die sich als Christen bezeichnen, immer weniger die Bibel lesen. Deshalb habe ich mir angewöhnt, immer die Bibel zu lesen, auch vorzulesen, wenn ich rede mehr. Früher habe ich die immer nur erzählt, heute lese ich die Bibel vor, weil ich nicht mehr davon ausgehen kann, dass die meisten meiner Zuhörer in diesem Lande die Bibel selber lesen. Also ich gönne euch das hier, Matthäus 25, Vers 31 bis Ende, könnt ihr nachprüfen oder mitlesen, wenn ihr habt. Jesus sagt, wenn aber der Menschensohn, er redet von sich selbst, als dem kommenden Weltrichter und Weltherrn, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron der Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Großes Bild geschieht, wie ein Hirte Schafe und Böcke teilt, scheidet der Weltrichter. Ja, wie? Was ist die Entscheidung? Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen? Und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Der König wird antworten und zu ihnen sagen, Amen, also wahrhaftig, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden? Oder nackt? Oder krank? Oder im Gefängnis? Und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, Amen, wahrhaftig, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe aber die Gerechten in das ewige Leben. Was sagt Jesus? Er wird als Richter sich gar nicht die Mühe geben, uns aufzuzählen, wo wir gelogen und gestohlen, die Ehe gebrochen haben, andere umgebracht haben, gehasst, verachtet und erniedrigt. Aber er wird gar nicht das Böse, das wir getan haben. Er wird den Finger viel tiefer, radikaler legen auf die schuldig gebliebene Liebe. Die Liebe, die wir schuldig geblieben sind. Ja, sagt Jesus. Die Liebe ist nötig. Nur die Liebe zählt. Und ich weiß nicht, wie die Bilanz bei dir auftritt. Die Leute, die hier gerecht sind, sind völlig überrascht, dass Jesus sagt, sie hätten Liebe geübt. Die berufen sich nicht darauf. Das heißt, wenn hier jemand ist, der sagt, so ist es doch. Also ich bemühe mich, die Leute zu lieben und Jesus selber sagt ja, dass das zählt. Da fällst du schon aus. Dann bist du schon raus aus der Rechnung, denn die Gerechten berufen sich nicht. Sie sind auf ihre Liebe. Wer auf die Tat seiner Liebe rechnet, hat schon verloren. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht auch selbst der, der sich um Liebe bemüht und die Hungrigen speist und die Kranken besucht. Und selbst die Fremden, auch wer hätte das gedacht, dass das Thema mit den Fremden im jüngsten Gericht nochmal ein Thema werden könnte. Das ist ja ein heißes Thema und macht eine Menge Feinde auch im politischen Bereich. Wäre spannend, wie das aussehen wird am Ende. Jesus mit uns redet, wie wir über die, mit den Fremden. Da sagen die, Jesus meint hier gar nicht alle Fremden und alle Armen, alle Hungrigen, sondern die geringsten Brüder, das sind die Christen, die Jesus-Jünger, die verachtet sind. Natürlich. Das sagt der Paulus auch. Tut Gutes an jedermann, aller Meister waren des Glaubens der Genossen. Es fängt immer in konzentrischen Kreisen an. Du liebst in der Gemeinde deine Nächsten, aber es gibt nirgendwo in der Bibel einen Grund zu sagen, aber am Grenze der Gemeinde hört es auf, die anderen kannst du getrost hassen. Die kannst du getrost vergessen. Also das wird spannend sein. Jesus sagt, nur die Liebe zählt. Und wo die nicht ist, bist du verloren. Und ich entschuldige mich dafür nicht, weil warum sollte ich mich entschuldigen, wenn Jesus das sagt? Er sagt, dass es eine ewige Verdammnis ist, eine ewige Strafe, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten zur ewigen Leben. Darüber müssen wir nicht streiten, das ist auch nicht Frage unseres Glaubens, das werden wir alle miteinander erleben. Und der Maßstab ist die Liebe. Und dadurch, dass wir irgendwann auch mal geliebt haben, haben wir ja nicht aufgearbeitet, dass wir tausendfach und an vielen Stellen, also wenn die Bettler, an denen ich vorbeigegangen bin, in deutschen Städten, die von mir ihren Kaffeebecher hingehalten haben und einen Euro haben wollten, die lassen sich überhaupt nicht zählen. Und ich sage doch immer, es erwartet doch keinen Sinn, dass ich jedem da zur Selbstberuhigung meines Gewissens einen Euro da rein tue. Manchmal habe ich es getan, aber meistens habe ich es nicht getan. Ich sage, rechtfertige mich damit, dass das gar keine wirkliche Hilfe ist und so weiter. Und dass ich auch nicht alle Probleme dieser Welt lösen kann. Das heißt, ich habe doch gute Gründe, warum ich tausendfach Liebe schuldig geblieben bin. Sehr gute Gründe und jeder glaubt mir das. Und niemand hat mich deshalb angeklagt. Wie kommt Jesus dazu, mich im Gericht so scharf anzugehen? Und es steht hier, dass er nicht nur mich so angeht, dich auch. Um das mal ganz klar zu sagen, dich auch. Und vielleicht hast du die Frechheit, vor ihm hinzustehen und sagen, aber ich war stets bemüht. Und ich will gerade stehen dafür. Dann kann ich dir sagen, zieh dich warm an. Zieh dich warm an. Es wird ziemlich heiß. Also, meine, was ihr euch dabei gedacht habt, ich lasse euch ja nur teilhaben in ein paar Minuten an den Wochen der Qual, durch die ihr mich gejagt habt, in der Vorbereitung auf diesen Nachmittag. Wenn das wahr ist, dass nur die Liebe zählt, wo ist meine Chance? Und dann sage ich, natürlich, diese Liebe gibt es in meinem Leben nicht. Und ich muss sagen, immer wenn so Ehepaare kamen, und es kamen viele, die diesen Text bei ihrer Trauung hören wollten, da habe ich ihnen gesagt, pass mal auf, jetzt habt ihr so verklärte Augen. Ich will euch sagen, ich lese euch gerne diesen Text vor, den gibt es in eurem Leben nicht. Guckt euch die Statistik an und wie die Scheidungsraten sind. Guckt euch in eurer eigenen Verwandtschaft um, wie viele Ehen kaputt gegangen sind. Diese heißen Schwüre, dass man auf Gefühl setzt, hält in der Regel nicht. Ja, was soll dann sollen? Willst du denen alle ihre Hochzeitsfeiern versauen? Muss man nicht im Rausch Dinge tun, die man bei klarem Kopf nie tun würde, weil man weiß, dass es nicht geht? Doch es gibt eine Realität, die trägt. Diese Liebe gibt es, sie gibt es nicht bei uns. Sie wächst nicht auf unserem Mist, sondern es ist die eine Liebe, die Feindesliebe Gottes, die sich am Kreuz von Jesus offenbart. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie sehr? Dass er seinen einzigen Sohn gab. In Jesus kommt Gott selber, wird Mensch. Er schickt nicht nur einen Propheten und nicht nur einen Lehrer, der uns eine Lehre über die Liebe verkündet, sondern er wird selbst Mensch, der dreieine Gott, der Vater und Sohn, sind eins. Das Geheimnis der heiligen Dreieinigkeit. Gott in seiner heiligen Liebe, in seinem heiligen Gericht, das mit Heiligkeit Gottes heißt, er kann mit keinem Bösen einen Kompromiss machen. Gott wird nie der Komplize der Lüge. Er wird nie ein Komplize unserer Habgier, unseres Ehebruchs, unserer Ungerechtigkeit. Nie, nie wird er Frieden machen mit dem Bösen. Gott ist ein heiliger Gott. Und zu seiner Heiligkeit gehört, dass er seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, liebt. Das, was für uns ein Entweder-Oder zu sein scheint, ein unversöhnlicher Widerspruch zu sein scheint, die heilige Heiligkeit Gottes und seine Retterliebe, die um jeden Preis deine Geschöpfe liebt, ist in der Wirklichkeit Gottes eine Einheit. Paradox zusammen, wie die zwei Seiten einer Münze, nur die Münze. Wir können das nur als Gegensatz. Wir denken immer, da gibt es einen zornigen Gott und dann ist da irgendjemand anders, der liebe Jesus. Nein, es ist nur ein heiliger Gott und es ist Gottes heilige Liebe, die in heiliger Unverträglichkeit mit dem Bösen lebt. Es gibt keinen gespaltenen Gott. Und als er seinen Sohn schickt, er sagt dann, also ich bin ja wütend auf den ganzen Laden da unten, jetzt gehst du mal hin und jetzt watsche ich dich ab. Und du, Christi, trägst die Prügel, damit ich in meinem Zorn befriedigt werde. Nein, es ist die heilige Liebe Gottes. Er kommt selbst, der Richter wird in Jesus Mensch. Wenn du merkst, dass das in unserem Kopf schwer zusammengeht, dann ist okay. Denn der Fehler, die Fehlkonstruktion in unserem Kopf, in allen menschlichen Köpfen ist immer, dass wir von uns auf Gott schließen. Und dass wir meinen, Gott müsste so passen wie unsere Logik. Das ist aber Quatsch. Gott ist, wer er ist. Er ist der Heilige, der mit dem Bösen nie Frieden machen wird. Und er ist der Rettende in einer Liebe. Deine Liebe ist nicht eine Waschi-Waschi-Linie drüber, nehmen wir nicht so genau. Es ist eine heilige Liebe. Sie offenbart sich am Kreuz von Jesus. Wenn du wissen willst, was Liebe Gottes ist, schaue aufs Kreuz von Jesus. Nur dort kannst du die Liebe Gottes erkennen. Man kann auch die Liebe Gottes erkennen, wenn du einen wunderschönen Sommertag wie heute in der Landschaft bist. Wir waren jetzt gerade Tage, zwei Wochen an der holländischen Nordseeküste. Das ist ja unglaublich schön.
Da denken die Leute, Liebe Gottes, erlebst du in der Schönheit der Natur. Das ist natürlich Quatsch. Während du die Schönheit der Natur erlebst, wird an anderen Stellen gemordet, gelitten, gestorben. Das heißt, passiert alles zugleich. Das ist natürlich Unsinn zu meinen, bei den schönen Dingen erlebst du die Liebe Gottes. Und leider haben die anderen Pech gehabt. Es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo du die Liebe Gottes wirklich erfassen kannst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus am Kreuz hingab. Und so heilig ist Gott, dass er selbst das Gericht trägt, das du und ich verdient haben. Er selbst trägt es. Er selbst zieht es sich an. Das ist kein Deal zwischen einem zornigen Vater und seinem Sohn, den er niedermacht. Da sagen die das ja metaphysischer Kindesmissbrauch. Es gibt ja haufenweise Theologen und Kollegen von mir, die heute sagen, das dürfte man nicht mehr sagen. Ich habe das erlebt in der evangelischen Kirche, dass Gemeinden abgeschafft haben, dass man beim Abendmahl nicht mehr sagt, Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich geben. Denn wir sind ja keine Kannibalen. Gott braucht doch kein grauenhaftes Opfer am Kreuz, um uns vergeben zu können. Er kann sagen, schwamm drüber, er kann vergeben, so wie wir. Nein. Gott ist ein heiliger Gott. Und nur, wenn seine Heiligkeit zum Zuge kommt, dadurch, dass er selbst in Jesus das Gericht trägt, wird zugleich am Kreuz seine Retterliebe deutlich. So gleich deutlich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da ist Gottes Liebe. Nur da. Und da ist die Liebe, von der die Bibel sagt, nur sie zählt. Nur sie zählt. Und dann kannst du sagen, ja gut, wenn aber Jesus jetzt gestorben ist am Kreuz, dann ist ja alles klar. Ja, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das war kosmisch. Universal. Er versöhnte die Welt mit sich selber. Das sagen die Leute, ist ja alles klar. Dann ist ja alles klar. Paulus aber fährt fort. Darum sind wir Botschafter an Christi Stadt. Wir bitten an Christi Stadt in seinem Auftrag, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten. Liebe kann nicht vergewaltigen. Sie opfert sich, sie wirbt, sie lädt ein, sie schenkt sich, sie zahlt all den Preis vorab, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber sie bittet. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bitten kann man ablehnen. Und das passiert was. Und glaubt nur ja nicht, dass die Liebe Gottes wie ein Bagger dich überrollt und alles ist gut. Nein, er tut alles für dich am Kreuz. Damit du wieder begreifst, ich bin von ihm geschaffen als Ebenbild. Und obwohl ich ihn vergessen habe und ohne ihn gelebt habe, er liebt mich zurück. Ich darf ihm meine Sünden bekennen, alles, was mich trennt von ihm. Und das darf ich ihm bringen. Und er nimmt es an sein Kreuz. Es gehört dahin, wo es hingehört, in den Tod des zum Tode Verurteilten. Und dort begräbt er. Es kommt alles zurecht im Grab von Jesus. Wenn du das dir schenken lässt, das Herr hier, ich komme. Bekennt ihr meinen Ehebruch, die Abtreibung, meinen Betrug, meine Steuerhinterziehung, die Lügen im Studium, die erfuschten Testergebnisse. All das bekenne ich dir. Vergib mir meine Sünden. Dann sagt er, endlich. Endlich hast du es begriffen, deshalb hänge ich hier. Deshalb bin ich für dich gestorben, deshalb bin ich bestätigt worden in der Auferstehung, deshalb bin ich zur Rechten Gottes und warte auf dich, dass du endlich nach Hause kommst und in deine Arme und dass du der Bitte Antwort gibst. Lass dich, wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Es ist immer das Schöne, wenn man so als Gast eingeladen ist. Ich kenne eine Handvoll Leute hier persönlicher, aber viele Jahre nicht, ich weiß gar nicht. Wo ihr seid, vielleicht seid ihr alle als Kinder getauft worden, vielleicht Fühlt ihr euch auch als zugehörig zur Kirche, zu einer Gemeinde irgendwo? Vielleicht seid ihr noch nie auf den Gedanken gekommen, es würde euch irgendetwas fehlen, es wäre eigentlich alles in Ordnung. Ich sage dir, wenn du nie in deinem Leben klar deine Sünden vor Gott bekannt hast, umgekehrt hast und sagst, ich bin ein verlorener Sünder, ich habe im Gericht Gottes keine Chance zu stehen. Und ich bitte, begnadige mich um deines Sterbens am Kreuz willen und wegen deiner Auferstehung. Hier komme ich und bitte dich, nimm mich an. Wenn das nie in deinem Leben, was soll ich machen? Mikro tauschen, ist egal. Geht schon wieder. Ich brülle einfach ein bisschen lauter. Wobei ich denke, wenn du so kommst, verstehst du, ich bin ja evangelischer Pfarrer. Und ich weiß ja den Vorteil meiner Kirche zu schätzen, dass so viele als kleine Kinder reinkommen und dann getauft werden und die Familien das vielleicht auch noch ja, einigermaßen ernst nehmen und nicht nur als ein allgemeines Familienfest da sehen, sondern wirklich auch mit dem Glauben verbinden. Aber ich habe so viele Menschen kennengelernt in meinem ziemlich langen Leben jetzt. Für die war ihr Christentum wie eine Schluckimpfung oder wie eine Impfung am Anfang. Sie haben so viel Christentum eingeimpft bekommen, dass sie gegenüber der Einladung von Jesus, der gesagt, kehr um, bekenne deine Sünden und übergib dein Leben mir, deinem Herrn. Folge mir nach. Dass sie nie diese Entscheidung haben an sich herankommen lassen. Noch gestern Abend sagte mir einmal, ich habe das in meiner Kirche nie gehört. Ja, was ist denn das? Dass wir alle Leute, die als Kinder getauft sind und auf kirchlichen Sitzgelegenheiten Platz genommen haben, als Christen bezeichnen? Ohne auch nur halbwegs ernst zu nehmen, was jeder, der die Bibel liest, wissen kann. Nur wer die Einladung von Jesus hört, seine Sünden bekennt, umkehrt und die Entscheidung trifft, ich, Jesus, ich will dir nachfolgen, wird gerettet. So hat Jesus das gesagt und in jedem evangelischen Taufgottesdienst wird das zitiert, hoffentlich, Markus 16, geht hin, sagt das Evangelium aller Schöpfung, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da kannst du getauft werden, wenn du nicht glaubst, Jesus annimmst, wirst du verdammt in Ewigkeit, weil du das Geschenk, das er dir zugeeignet hat, verachtet hast, was nie eine Antwort gegeben, was dich nie bekehrt. Du hast nie eine Kehrtwendung in deinem Leben vollzogen. Das geht auf unterschiedliche Weise. Bei manchen geht das über Prozesse. Manchmal dauert das Monate. Manchmal geht das schnell. Manche wissen ein Datum. Andere haben es vergessen, weil es viel zu spannend war, was sie da erlebt haben. Also es geht nicht ums Wie. Es geht nicht um Methoden. Es ist alles Unsinn. Aber es muss irgendwann klar sein. Habe ich den Schnitt vollzogen? Habe ich Vergebung der Sünden angenommen? Bin ich gewiss, dass ich gerettet bin? Dass ich Kind Gottes bin? Zeit und Ewigkeit? Und wenn ich hier die Augen schließe und er mich abruft, dass ich vor sein Angesicht trete und sage, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehe. So ist das in Matthäus 25 auch. Wo sind denn die Gerechten? Was gibt's die denn, von denen Jesus sagt, dass sie ins ewige Leben gehen? Und denen er sagt, wie kann er denn sagen, ihr habt die Liebe geübt an den Fremden, an den Hungrigen, an den Kranken, an den Gefangenen. Was ist denn da? Ist das nicht doch ein Abrechnen über Werke, die ich getan habe? Nein, so sieht es aus, wenn einer Vergebung der Sünden hat. Im Heidelberger Katechismus steht das wunderbar formuliert. Wenn ich an Jesus glaube und Vergebung der Sünden empfange, dann bist du, als hättest du nie eine Sünde getan. und selbst allen Gehorsam geleistet, den alleine Jesus geleistet hat. Das heißt, wenn du Vergebung der Sünden empfängst, dann gibt es all das, was gegen Gott war. Das gibt es nicht mehr, das war Jesus weg. Und geblieben ist alles, was aus der Liebe nach dem Willen Gottes in deinem Leben passiert ist. Da ist nichts für die Katz. Ja, von warum heißt es da mal, denen, die in die Herrlichkeit Gottes eingehen und ihre Werke folgen ihnen nach. Die gehen nicht vorweg und öffnen die Tür und sagen, hier, komm, guck mal, was sie alles Tolles gemacht haben. Rein kommst du, begnadigt als begnadigter Sünder. Aber nichts, was du getan hast in der Liebe, in der Erfüllung des Willens von Jesus, aus der Kraft des Heiligen Geistes, nichts ist verloren. Und ihre Werke folgen ihnen. Und so ist es. Da wissen die nichts. Was haben wir gemacht? Wann haben wir das Gute gemacht? Sie wissen nichts davon. Aber nichts ist vergessen und Jesus hat alles behalten. Und sie gehen ein in das ewige Leben. Versteht ihr das? Es ist beides gehört dazu. Wenn wirklich auf die Liebe alles ankommt, dann ist das eine harte, scharfe Botschaft für alle, die darauf setzen, was sie machen. Dann Gott erforscht, wer wir wirklich sind. Er schaut uns hinter die Stirn. Er kennt auch all den Schmutz an Motiven, an Eitelkeit, an Selbstsucht, an bösen Denken über andere. Was wir nach außen nicht zeigen, ist ja eine Gnade, dass wir einander nicht hinter die Sterne gucken können. Sonst würden wir in der Regel nicht miteinander aushalten. Aber Gott kennt uns und verachtet uns nicht und sagt, komm, den Dreck soll raus. Und seht, wenn wir das annehmen, hat das natürlich unheimliche Folgen. Das ist so überraschend. Jesus in der Bergpredigt sagt ja, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Und das ist bekanntlich ein Zitat aus dem Alten Testament. Und du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht nirgendwo in der Bibel, aber das ist Gewohnheit. Und das sagst du dir so, klar. Die, die uns Böses tun, die kann man nur hassen. Was sollen wir anders machen mit denen? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Wir sagen, wie sollst du deine Feinde lieben? Das geht doch gar nicht. Das wäre Heuchelei. Ich kann mich ja nicht zwingen, Liebesgefühle für Leute zu haben, die mich mies behandeln. Ja, Jesus sagt, aber damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute, über Gerechte, regnet über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was wir dir für Lohn haben, tut, macht nicht das Gleiche auf die Mafia. Also tut nicht das Gleiche auf die Zöllner. Ich sagte, wenn du die liebst, die dich lieben, das ist in jeder Gangstergruppe üblich. Ja, wenn die Christen nur die lieben, die so ticken, wie sie selber denken, dann unterscheiden sie sich in nichts von der Mafia. Du sollst deine Feinde lieben. Wir sagen, es geht doch nicht. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, da wird Jesus da noch deutlicher. Er sagt noch, was wir tun. Beleidigt, Lukas, ich lese euch das wörtlich vor. Lukas 6, Vers 27, bitte ich euch nachzulesen, weil Jesus redet von der Feindesliebe und worin sie denn besteht. Lukas 6, Vers 27, ich werde es finden. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Denn Jesus redet nicht von Gefühlen, er redet von Taten. Ich kann meine Gefühle nicht umdrehen, wenn ich jemanden ablehne. Aber ich kann für ihn beten. Und ich habe das getan. Ich hatte in meinem Leben viele Menschen, mit denen ich nicht klar gekommen bin. Mit denen ich heftig in heftigem Konflikten lag. Und ich habe gemerkt, was da für Bitterkeit und für Ablehnungsgefühle und Hass in einem hochsteigt. Wenn man so einen Menschen ablehnt, weil man denkt, dass es einfach Mist und falsch, was der tut. Und ich habe dann gehadert mit Jesus. Und habe gesagt, er sagt, tu das, bete. Und ich bezeuge gerne, dass das funktioniert. Nimm einen Namen eines Menschen, den du hast, gegen den du bist, der dir Böses getan hat, und bete täglich für ihn, dass seine Familie gesegnet wird. Du musst nicht das Böse beschönigen. Das Böse wird nicht beschönigt. Sünde ist Sünde und Gott ist ein heiliger Gott. Aber bete für deine Feinde. Und du wirst merken, dass du viel Dauer Menschen nicht hassen kannst, für die du namentlich täglich betest. Ist übrigens meine Empfehlung für die politische Kultur in diesem Land. Ich weiß nicht, für welche Politiker sie namentlich beten. Ich hoffe, ihr betet ja alle für euren Bürgermeister, Wilfried hier. Betet bitte auch für die Politiker, die ihr überhaupt nicht mögt. Namentlich. Denn der Gift des Hasses in unserem Land ist nicht, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Man kann in vielen Fragen sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mit guten Gründen. Und darum kann man kämpfen. Aber der politische Gegner ist kein Feind. Und wenn du siehst, jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Und selbst wenn er sich falsch verhält, ist er ein Mensch, für den Jesus am Kreuz den letzten Blutstropfen vergossen hat. Und Jesus möchte jeden retten. Auch der, der ihn verachtet, auf ihn spuckt, ob er das annimmt, das ist eine offene Frage. Aber wenn du Menschen so ansiehst, selbst die Menschen, die du am wenigsten leiden kannst und dessen, deren Verhalten du für wirklich begründet falsch hältst, bete für sie. Bete für die, die dich beleidigen und verfluchen, sagt Jesus. Und dann teste, was das bewirkt. Das ganze Problem ist deshalb, Jesus ist sehr leicht zu verstehen. Aber weil wir Europäer seit 200 Jahren meinen, Liebe sei ein Gefühl, und das in die Bibel hineinlesen, meinen wir, wir könnten das nicht tun. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Jeder kann das. Und jeder, der das tut, wird merken, dass Jesus die Wahrheit spricht. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Gefühle sind stark, dann sage ich, es fängt immer damit an, dass du erst einmal empfängst. Kapiere erstmal die Liebe, die nicht aufhört. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Die Liebe, ohne die es nicht geht, auf die alles ankommt. Ich habe sie nicht. Er hat sie. Deshalb komm zum Kreuz und beuge deine Knie. Und das sage ich jetzt allen unter euch. Ich werde mein Kreuz stehen. Und ich werde am Schluss der Veranstaltung nachher noch einmal hier aufpoppen. Und werde euch einladen, dorthin zu kommen. Ich stehe dort und es werden Mitarbeiter aus dem Seelsorgeteam auch dort stehen. Nach Schluss der Veranstaltung. Wenn der letzte Tag gelacht ist und wenn ihr braucht es schon und wenn ihr zum Grill geht und so, dann die das wissen, dass Gott in ihren Herzen jetzt gesprochen hat, und die sagen, heute ist es dran. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied der Kirche, aber ich habe mich nie bekehrt. Heute will ich Jesus sagen, hier bin ich. Dann komm. Ich vermute, dass ihr euch geniert, weil ihr alle euch untereinander erkennt hier in der Grafschaft. Was sollen die anderen Leute denken? Meine Frau hatte jahrelang am Küchenschrank einen Zettel kleben, der hieß, die Deutschen sind ein Volk der Denker, sie denken immer, was die anderen über sie denken. Vergiss mal einen Augenblick, was die Leute über dich denken, sondern denke, was Gott denkt. Und er wartet darauf, dass du endlich umkehrst, dich bekehrst und Jesus dein Leben übergibst. Um Vergebung deiner Sünden wird es dir das zusprechen. Also wenn du dann kommst, will ich mit dir ein Gebet beten, in dem wir, spreche ich dir Satz für Satz vor. Und ich werde dich bitten, das laut den anderen zusammen zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Und wenn wir einen Augenblick schweigen, dann kannst du alles aussprechen. Die Abtreibung, den Ehebruch, den Diebstahl, den Hass, den Streit in der Familie, was auch immer in deinem Herzen an Groll und Gift und Sünde ist. Sprich es aus, Jesus kennt es sowieso. Wir stehen unter dem Kreuz von Jesus. Da wollen wir sagen, danke Herr Jesus, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Du bist mein Herr. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Und das ist ein Entscheidungs-, ein Anfangsgebet, ein erster Schritt. Du wirst erleben, Gott lügt nicht. Er hört dich und er wird in dein Herz hinein die Gewissheit schenken. Ich habe dich schon immer geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Das ist es, die heilige Liebe Gottes. Da darfst du gehen in ein neues Leben. Mit neuem Schwung, dieser unglaublichen Liebe, die nicht aufhört, aber die nicht unsere ist, die wir tanken können durch den Heiligen Geist in Jesus. Die unser Leben in unser Leben Kreise ziehen. Familie, Betrieb, in der Grafschaft. Ich bitte euch, vergesst es. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir so miteinander von dir reden dürfen und dass du in unserer Mitte bist. Und du weißt jetzt, was in den Herzen hier los ist. Du kennst jeden Einzelnen. Ich bitte dich, dass was auch immer heute Nachmittag noch passiert, alle die, die du angeredet hast, wirklich ihr Herz dir öffnen und ihr Leben dir öffnen, ihre Sünden bekennen, umkehren und dir folgen. Schaffe in uns, was dein Wort versprochen hat. Amen.